3 Tage noch, dann wird der Literaturnobelpreis vergeben. Und um einen Autor, der diesen Preis bereits bekommen hat, um den geht's in dieser Bücherstunde. Marie Schöss begrüßt Sie.
Wie jeder Literaturpreis bedeutet der Nobelpreis Zeit. Er bedeutet Zeit gewinnen, wieder loszulegen, Lust auf Weitermachen. Man schreibt, um gelesen zu werden. Das ist die Antwort.
Jean-Marie Gustave Le Clézio war das. Der hat den Nobelpreis 2008 bekommen und hat seitdem immer weiter geschrieben. Um seinen neuen Erzählband, Neues von den Unerwünschten heißt er, um den geht's jetzt gleich. Außerdem geht es hier um minimale Geschichten, um den Roman mit dem kürzesten Titel in diesem Bücherherbst, um Irene Dische, die sich literarisch mit dem Leben der Großmutter von König Charles auseinandergesetzt hat, und um Thomas Dothan Dreyfus' Arbeit an der eigenen Familiengeschichte.
Die ganze Welt der Bücher. Literatur am Montag. Auf Bayern 2.
Annette Pehnt hat sich in ihrem neuen Erzählband gleich in zweifacher Hinsicht beschränkt. Und das freiwillig. Sie schreibt minimale Geschichten, so nennt sie die Texte, die an Gedichte denken lassen. Sehr viel Weißraum, sehr wenig Text eigentlich. Aber sprachlich sind diese Geschichten von Gedichten dann doch sehr weit entfernt, denn Annette Pehn schreibt die in ganz einfacher Sprache, nutzt meistens nur Hauptsätze, keine schwierigen Wörter, keine Spiele mit verschiedenen Zeiten oder Perspektiven. Eher schon lautet die Marschroute vielleicht ein Satz, eine Information und nicht mehr. Ich konnte vor der Sendung mit Annette Pehn sprechen über diese Geschichten und zuerst hat mich interessiert, warum sie diese Beschränkung eigentlich gereizt hat. Also ging es da wirklich darum, Literatur zugänglicher zu machen oder steckt hinter dieser Entscheidung doch die Überzeugung, dass sich das Komplexe eigentlich auch am besten in der Reduktion greifen lässt?
Ja, genau. Also das ist eigentlich vor allem mein Interesse gewesen und auch immer, glaube ich, schon meine Ausrichtung beim Schreiben. Also ich schreibe sowieso sehr karg und sehr knapp und versuche sehr auf Präzision zu gehen. Und es gab dann ein Experiment im Rahmen eines Projektes vom Frankfurter Literaturhaus, wo SchriftstellerInnen eben eingeladen wurden, mit dieser einfachen Sprache literarische Texte zu machen. Und das hatte natürlich diesen Aspekt der Zugänglichkeit und der ist mir auch wichtig. Aber mich hat dann vor allem auch diese ästhetische Herausforderung gereizt, weil mich immer interessiert, von der Form her zu kommen. Und das war jetzt praktisch eine radikalisierte Form der Vereinfachung. Sie hat mich praktisch weiter vorangetrieben in dem, was mich, würde ich sagen, sowieso schon interessiert.
Man kann natürlich sofort, wenn man dieses Buch aufschlägt, an Gedichte denken. Also das drängt sich schon optisch irgendwie auf, dieser Vergleich durch die kurzen Zeilen. Und ich habe aber, je länger ich las, gemerkt, dass es mich an ganz andere Texte eigentlich hat denken lassen. Nämlich ich musste vom Erzählduktus eher an sowas Biblisches denken, also an so eine Parataxe vom Neuen Testament.
Ah.
Und mich würde tatsächlich interessieren, bei welchen Texten Sie vielleicht auch Anregungen oder Inspirationen gefunden haben, wie diese Sprache klingen könnte, wie sozusagen der Inhalt und Form auch ein Bündnis eingehen könnten.
Ja, also biblische Texte, das finde ich interessant. Da muss ich mal drüber nachdenken. Ich mag schon immer auch sehr kurze Texte von Autoren wie zum Beispiel Peter Bixel oder vielleicht Robert Walser oder auch bei Ilse Eichinger gibt es so ganz kurze fragmentarische Texte. Das liebe ich als Leserin. Und das war immer schon so eine Spur, in der ich gerne gelesen habe, aber eigentlich auch gerne geschrieben habe. Ich meine, bei Kafka natürlich gibt es auch diese Reduktion. Ne? Also ich glaube, das ist so eine ganze Tradition, die man aber so fürs längere Erzählen ja dann immer eigentlich ausschlägt, weil man immer denkt, das trägt nicht so über die Länge. Ja, jetzt hatte ich eben mal sozusagen die Länge eines Buches, um natürlich in vielen verschiedenen einzelnen Geschichten immer wieder anzusetzen und damit zu experimentieren.
Ja. Sie haben jetzt immer wieder von kurzen Geschichten gesprochen. Was natürlich auch stimmt, ist, dass die Sätze sehr kurz sind. Also es sind vor allen Dingen Hauptsätze, die dominieren. Mhm. Und das heißt ja auf gewisse Weise, das ist mir auch nochmal klarer geworden, als ich es dann im Lesen sozusagen erlebte, es findet weniger Gewichtung statt, was sozusagen Hauptgedanken und Nebengedanken angeht. Also was sich überordnet als Gedanke und was sich unterordnet. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, was das eigentlich heißt, dass man auf diese Art, ich sage mal in Anführungszeichen, nur noch Hauptgedanken überhaupt notiert, weil man das weniger Wichtige vielleicht weglässt? Oder ist es eher so eine andere Arbeitsaufteilung, sage ich mal, zwischen Leserin und Autorin, nämlich dass ich diese Gewichtung beim Lesen selber vornehmen muss auf gewisse Weise?
Ich glaube, es geht sehr stark in Richtung sozusagen aktivierendes Lesen, also weil ja eben so viel nicht gesagt ist, so viel ausgelassen wird. Und einfach auch auf jeder Seite ja im Grunde viel Platz ist, ne? Also durch diese einzelnen Zeilen. Es gibt ja sozusagen viel Weißraum drumherum. Ich glaube, dass die Leserin da eben alles hineinlegt, was ich nicht erzähle. Aber dann muss ich natürlich trotzdem versuchen, es so zu markieren, dass die Pflöcke der Geschichte eingeschlagen sind. Aber alles, was über die sozusagen die wesentlichen Aspekte hinausgeht, kann die Leserin dann fantasieren oder hineinlesen. Und das finde ich eigentlich wunderbar. Also das ist ja vielleicht bei der Lyrik auch das, was passieren kann. Und hier dann auch. Und das, was Sie sagen mit der gleichen Gewichtung, finde ich eigentlich auch einen schönen Gedanken, weil man dadurch vielleicht so ein bisschen in so ein nicht-hierarchisches Erzählen hineinkommt. Mhm. Also es wird ja nichts gewertet in diesen Geschichten. Also sie sind ja sowieso aus der Sicht immer einer Ich-Erzählperson. Und es wird aber ja auch nichts erklärt, nichts interpretiert, nichts für die Leserin gedeutet. Die Figuren deuten sich nicht selbst. Also sozusagen diese ganze Maschinerie, die wir sonst immer so haben, die uns für alles so eine psychologische Verpackung eigentlich anbietet und auch Wertungen natürlich, das muss ja alles wegfallen.
Mein Eindruck war, dass diese Verschlankung, zumindest auf die Art, wie Sie es jetzt vornehmen, zum Teil dazu führt, dass die Innensicht wirklich stärker im Inneren bleibt. Also dass sehr präzise beobachtet wird, aber dass diese Übersetzung, die Romane ganz oft anbieten, nämlich wie sich das dann anfühlt, was man sieht, eher eigentlich mein Job ist als Leserin. Und was ich irre daran fand, war, dass ich festgestellt habe, dass man eigentlich die Innensicht nicht braucht, die ja aber so ein riesiges Versprechen von Romanen ist. Ne? Ja. Wenn man nur klar genug beschreibt. Ging Ihnen das auch so als Erkenntnis, dass es eigentlich faszinierend ist, was man nicht sagen muss vom Innenleben?
Ja, und ich glaube, dass ich das aber auch schon lange mache in meinen erzählenden Texten ansonsten auch. Aber es ist ja ein Paradox eigentlich, ein komisches Wechselspiel. Also sozusagen die Figuren erzählen alle aus der Ich-Perspektive. Mhm. Also man denkt, man wird eingeladen in die Figuren hinein. Und eigentlich wird man aber nur an die Oberfläche der Figuren eingeladen. Und so wie Sie sagen, alles andere entsteht dann in der Leserin. Und ich finde das eigentlich eine großartige Möglichkeit von Literatur, dass sie nicht alles ausbuchstabiert, das, was wir sonst immer so versuchen zu machen. Also dass sie so viel Spielraum lässt für auch verschiedene Blicke vielleicht auf diese Figuren. Und dann aber im Grunde auch, wie wenig Platz man braucht, um diese Figuren dann trotzdem lebendig zu machen. Also wenn man überlegt, wenn ich 1000 Seiten schreiben wollen würde, müsste ich einfach all diese Figuren mit einer ausführlichen Innensicht ausstatten. Dann hätte ich richtig viel Stoff, aber ich brauche das nicht.
Ja.
Also ich will nicht sagen, dass man, natürlich kann man das auch machen, das ist halt ein anderes Erzählen. Ne?
Ja. Ich will noch einmal auf diese Hauptsatzfrage zurückkommen, weil ich glaube, mich haben diese Hauptsätze gerade am Anfang so umgetrieben, weil ich mich beim Lesen immer wieder gefragt habe, lässt sich eigentlich so Beiläufiges oder Nebensächliches, was ja aber auch zum Leben dazugehört und das auch total wichtig macht, eigentlich in dieser Sprache schreiben? Also mein Gefühl war zum Teil, dass dieses Parataktische und dieser Verzicht zumindest über sehr weite Strecken, also es gibt nicht keine Nebensätze in dem Buch, aber zumindest doch auffallend wenig. Mhm. Und ich habe mich gefragt, ob das nicht eigentlich sozusagen wirklich ein Gewicht des Erzählten einfordert. Ich glaube, dadurch kam auch mein Link zum Biblischen zum Teil. Wie war Ihr Gefühl da beim Schreiben? Braucht so eine Sprache eigentlich dann eine sehr existenzielle Situation?
Ich glaube, es läuft in diesen Geschichten oft auf eine existenzielle Situation hinaus. Mhm. Aber das Risiko ist ja dann, dass es so ein bisschen pathetisch ist. Ne? Mhm. Dass dann so einzelne Sätze so in Stein gemeißelt dann einem so entgegendröhnen. Das wollte ich auch wieder nicht. Und die Situationen, die ich mir dann ausgedacht habe, sind ja oft auch sehr beiläufige Situationen. Sie haben meistens so einen kleinen Kipppunkt vielleicht, aber es sind auch wirklich ganz alltägliche Situationen, wie eine Frau stillt ihr Kind und das schreit die ganze Zeit und sie kommt damit nicht zurecht zum Beispiel. Das ist eine Alltagssituation, die wahrscheinlich viele von uns kennen. Oder jemand geht über die Wiese und sammelt Müll ein und so weiter. Also es gibt sehr viele so kleine, geringfügige, eigentlich bescheidene Momente und Situationen, die jetzt ja gar nicht monumental oder biblisch sind und in denen aber natürlich auch alles das passiert, was unser Leben ja vielleicht auch ausmacht.
Genau, ich meine biblisch glaube ich auch nicht im Sinne von, es ist so monumental oder man hat immer das Gefühl, es wird mir jetzt eine Wahrheit verkündet. Aber ich hatte das Gefühl, selbst bei diesen Szenen, die sowas sehr Alltägliches haben, also es gibt zum Beispiel auch so eine Mutterfigur, die ich ganz toll fand, die so einen Schmerz empfindet angesichts des mittlerweile leeren Hauses. Und dann hat sie so einen Abend alleine, sie geht mit Freundinnen aus, die ja nun eigentlich verkünden, wie glücklich sie sein müsste, da sie doch jetzt wieder frei sei. Und sie kommt zurück und packt dann diese alte Eisenbahn aus und fängt sozusagen an, darüber ja, wieder so eine Brücke in die Vergangenheit zu schlagen. Und natürlich ist das Alltag und überhaupt keine dramatische Situation. Aber ich fand, das Gefühl, das in dieser Situation steckt, ist doch ein unglaublich starkes, vielleicht existenziell, ich weiß nicht, ob das Wort jetzt schon zu groß ist. Also das ist Alltag, aber ja, es geht doch immer um sehr viel, oder?
Ja, aber es geht ja auch immer um sehr viel, oder? Also ich meine, wenn wir aufmerksam das anschauen, was wir jeden Tag so in all den Mikroerfahrungen und Momenten, die wir durchleben, was wir da alles durchlaufen, das sind doch auch ständig Erfahrungen von Beziehung oder Beziehungsverlust, von Abschied, von vielleicht Langeweile, was auch ein existenzieller Zustand ist, von Traurigsein, von Freude, von Verbundenheit. Das sind ja alles große Zustände, aber die übersetzen sich halt in unserem Leben ja in Alltagssituationen. Und ich glaube, das interessiert mich. Und das konnte ich in diesen Geschichten so ganz gut aufspüren, weil man ja mit dieser Sprache und dieser Form jetzt nicht ganz große politische Szenarien oder riesige Gesellschaftszusammenhänge erzählen kann, sondern eben man ist ja dann in so Mikroszenen. Aber da steckt meiner Meinung nach auch wirklich alles drin.
Ja, das hätte mich auch noch interessiert. Also Sie haben gerade gesagt, politische sozusagen Großwetterlagen kann man weniger gut beschreiben in solchen Geschichten. Gab es denn auch, oder hatten Sie das Gefühl, Sie können einige Figuren kriegen Sie mit diesen Mitteln zu fassen? Und es gibt aber auch Figuren zum Beispiel, wo Sie gemerkt haben, da scheitere ich jetzt mit den Möglichkeiten, die ich mir sozusagen selber gesetzt habe?
Ja, ich hab das sogar versucht auszureizen so ein bisschen. Ich wollte sozusagen gegen meine eigenen Vorurteile anschreiben, die vielleicht schon besagen, eine einfache Sprache geht mit bestimmten Figuren eher einher als mit anderen, zum Beispiel mit Kindern. Ja. Und ich habe sehr viel mehr Geschichten geschrieben, als die, die es dann ins Buch geschafft haben, und habe dann zum Beispiel Kindergeschichten wieder aussortiert. Ich habe auch versucht, extra Figuren zu wählen, die sozusagen in sehr komplexen, auch politischen Zusammenhängen leben. Zum Beispiel ein Spitzenpolitiker am Tag der Wahl. Und da wollte ich einfach ausprobieren, ob das eben mit den Mitteln der einfachen Sprache auch geht. Und ich finde schon, und ich wollte auf keinen Fall sozusagen EinzelgängerInnen und komische Kreuze und dann diese einfache Sprache so kombinieren, weil das hätte ich eigentlich in so einen sehr stereotypen Zugriff gefunden. Aber ich meine, was halt eben schon schwierig ist, ist sozusagen vielschichtige Entwicklungen auf verschiedenen Ebenen kann man auf die Weise nicht erzählen. Und mit Rückblicken muss man auch sehr sparsam umgehen. Das habe ich mir dann aber schon erlaubt, weil das einfach doch für Geschichten irgendwie sehr hilfreich ist, wenn man das ein bisschen machen kann. Aber da ist dann die Begrenzung auch wirklich eine Einschränkung.
Annette Pehnt war das im Gespräch auf Bayern 2. Ihr Erzählband Ein Vulkan besteigen ist im Piper Verlag erschienen und kostet 24 Euro. Die Autorin Irene Dische ist eine Meisterin der Charakterzeichnung. Völlig egal, ob sie ihre Figuren frei erfindet oder ob sie sich an historischen Figuren orientiert. Immer sind die nachvollziehbar bei ihr. Immer komplex, immer voller Fragen und voll kleiner Rätsel. Und das auch, weil Irene Dische weiß, dass sich ein Leben eben nicht einfach restlos erklären lässt.
Kausalität mag ich nicht so gerne. Zufälle sind sowieso was wirklich Wunderbares.
Bei einer solchen Autorin muss man eigentlich gespannt sein, wenn sie sich eine historische Figur vornimmt, die genauso Netflix-Serienschreiber interessieren dürfte. Alice von Battenberg ist das Protagonistin ihres neuen Romans. Und das ist die Großmutter von König Charles. Nils Beindker.
Der Herr kommt zur Erbsensuppe. Die fünf Kinder, darunter der kleine Philipp, löffeln brav am Tisch, assistiert von der Nenntante Marie Bonaparte. Alice von Battenberg, Prinzessin Alice, hat sich derweil ins Nebenzimmer verzogen, in den Betstuhl. Gott stehe ihr stets zur Verfügung, erklärt sie und verspürt alsbald eine innere Aufwallung. Ihre Seele, so berichtet Alice, verfällt in Galopp und reißt das Herz mit sich. Sie muss stöhnen, ihr Körper beginnt zu beben vor lauter Glück. Ein auch mystischer Augenblick von kurzer Dauer. Irene Dische erzählt von einer Frau, die ihren Glauben auf besondere Weise lebt und liebt.
Ich glaube, das ist nicht so selten. In meiner eigenen Familie gab es ja sehr, sehr gläubige Mitglieder der Familie. Meine Großmutter zum Beispiel war sehr gläubig. Das ist mir sehr vertraut, diese Art von Glauben. Und ich habe auch nichts dagegen. Ich hätte das nicht für verrückt gehalten.
Irene Dische stieß durch verschiedene Zufälle auf die Lebensgeschichte von Prinzessin Alice von Battenberg, später Mountbatten. Der Roman Prinzessin Alice erzählt einen Teil der Biografie, das Pariser Exil in den 1920er Jahren, Folge der Ehe mit dem griechischen Prinzen Andreas und der Vertreibung der Familie nach dem türkischen Sieg über Griechenland. Dann einige Zeit im nationalsozialistischen Deutschland und schließlich die Rückkehr nach Athen im Zweiten Weltkrieg. In Paris lebt Alice bei ihrer Schwägerin Marie Bonaparte in einer Dienstbotenwohnung. Von Marie, einer glühenden Anhängerin der Psychoanalyse, wird sie zu Sigmund Freud geschleppt.
ihr Glauben war an die Psychoanalyse. Und sie hat ihr Glauben eigentlich der Alice aufgezwungen. Das war eine Rivalität zwischen zwei Glauben. Und die Psychoanalyse hat die Macht übernommen. Und es war ihre Entscheidung, dass Alice behandelt werden muss auf sehr extreme Art und Weise. Sie hat sich eine sehr brutale Therapie ausgedacht mit Freud zusammen, ihr die Eierstöcke wegzubrennen mit Radiostrahlen, X-Rays.
Damit leider nicht genug. Alice, die von Geburt an taub ist und sich als Gottesfrau betrachtet, wird schließlich in die Psychiatrie eingewiesen. Als Ich-Erzählerin in Irene Dishes Roman schildert sie eindrücklich die damaligen sehr fragwürdigen Behandlungsmethoden. Die Patientin entwickelt indes eine große innere Stärke. Sie schneidet sich ein Habit und kann fliehen, unterstützt von einer weiteren und vermögenden Schwägerin, Edwina Mountbatten. Der Weg führt Alice nach Darmstadt in die Nähe ihrer Kinder, insbesondere zur Tochter Cecilia. Es ist zugleich ein Weg in die Diktatur.
Na, erstmal waren sie deutsch, zweitens haben sie ihre Vetter geheiratet, wie man das so gemacht hat unter diese Monarchen. Die haben ihre Cousinen gerne geheiratet, im ersten Grad auch. Und die waren halt in Deutschland erzogen und waren Nazis. Eine der Töchter ist, also bei ihrer Ehe, die Cecilia, war ja auch Göring dabei.
Eine aufschlussreiche Hochzeitsgesellschaft. Die Politik, das ist in Irene Dishes Roman zu spüren, interessiert Prinzessin Alice nicht sonderlich. Sie weiß nicht, wie sie sich den Nazis gegenüber positionieren und verhalten soll. Das ändert sich erst nach dem nächsten Umzug nach Athen, für Alice zugleich eine Rückkehr an einen langjährigen Lebensort. Unter der deutschen Besatzung hilft sie der armen Bevölkerung. Sie kocht Suppen, wäscht für sie, verteilt Geld. Und versteckt eine jüdische Familie im alten Palast und rettet sie vor der Ermordung durch die Deutschen.
Und sie hat sich eigentlich sehnlichst die Deutschen gewünscht, da, weil sie einsam war. Und als die gekommen sind, war sie entsetzt. Und die haben einen Versandten geschickt, der ihr angeboten hat, ihr zu helfen, was sie braucht. Weil man wusste, dass das von einer feinen deutschen Familie kommt, Alice. Und dann hat sie gesagt, ja, sie können was für mich tun, sie können die Deutschen wieder abziehen aus Griechenland. Kanter Zwischenfall mit ihr. Und sie hatte diese jüdische Familie Cohn schon versteckt im Palast zu der Zeit. Und die haben überlebt.
Mit der Hilfe für die verfolgte jüdische Familie Cohn endet Irene Dishes Roman Prinzessin Alice. Die Schriftstellerin lässt ihre Erzählerin sehnsuchtsvoll vorausblicken auf ein Leben in Gottes Ewigkeit. Alice Mountbatten lebte bis zum Ausbruch der Militärdiktatur 1967 in Griechenland. Sie zog nach England, 1969 starb sie, 1994 wurde sie in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem als Gerechte unter den Völkern geehrt. Und eben in ihrem Handeln, im Eintreten für Menschen in Not, in dieser auch christlichen Ethik, sieht Irene Dishe einen wichtigen Bezugspunkt für die Gegenwart.
Ich wünsche mir die Tapferkeit von allen. Insbesondere wäre es schön in Amerika im Moment. Ein bisschen mehr Tapferkeit bei der Bevölkerung.
Einmal lässt Irene Dishe Alice sagen, sie habe vergnügt die Rolle der Peinlichen eingenommen. Und so eine müsse es in jeder Familie geben. Ein schöner Ausdruck für die Souveränität, die die Prinzessin und Frau Gottes von der Familie als durchgeknallt betrachtet mehr und mehr gewinnt und damit zeigt, sie ist alles andere als peinlich. Im Gegenteil, peinlich sind die anderen. Vergnügen bereitet derweil auch der Roman Prinzessin Alice. Mit schöner Leichtigkeit und gleichzeitig voller Tiefe ergründet er das Leben einer besonderen Frau.
Eine Besprechung von Nils Beindke. Prinzessin Alice von Irene Dishe ist bei Klaassen erschienen. 20 Euro kostet das Buch. Und bevor wir jetzt gleich weitermachen mit weiteren Neuerscheinungen dieses Bücherherbstes, ist Rätselzeit auf Bayern 2. Sie kennen das. Eine Autorin, ein Autor checkt in einem Hotel ein, erzählt ein bisschen was von sich und Sie verraten uns danach, wer das war. Heute geht's nach Paris.
Willkommen im Hotel Recamier. Wie kann ich behilflich sein?
Ich suche da kein Zimmer, aber als ich bei Ihnen Licht sah?
Auf dem linken Seineufer werden Sie keine bessere Unterkunft finden.
ob sie wohl für mein Buch geeignet wäre?
Schauen Sie sich ruhig um, Madame. Woran schreiben Sie denn?
Eigentlich bin ich Journalistin, aber jetzt wird's eine Art Roman.
Zum Glück kein Reiseführer. Davon gibt's mehr als genug.
Jahrelang träumt unser einer von Paris.
Pourquoi?
Kein Mensch untersteht sich eine feste Ansicht von Leben, Liebe oder Literatur zu hegen, ehe er in Paris gewesen ist.
Kein Amerikaner, meinen Sie wohl?
Ich bin ein Mädchen aus dem Westen. Genau, aus Greenwich Village herübergekommen, um Kultur zu finden.
Ihr Akzent ist unverkennbar.
Anfangs sprach ich so schlecht Französisch, dass ich ein halbes Jahr lang von Omelettes lebte, bis ich hinter die Geheimnisse der Speisekarte kam.
Es ist schon spät. Vielleicht möchten Sie Ihre Recherche in einer Bar fortsetzen?
Ach, mich persönlich amüsiert nach Mitternacht überhaupt nichts mehr.
Na, warum so bedrückt?
Wir kleben am Leben mit dem letzten Muskel, dem Herzen.
Das klingt nach einer Amour perdue.
Erst war es eine Amour fou.
Oh la la.
Liebe ist die erste Lüge, Weisheit die letzte.
Was ist passiert?
Sie hat mich verlassen und ging zurück nach New York. Da habe ich die Beziehung beendet. Nach 10 Jahren.
Und jetzt sind Sie unglücklich?
Einfach unglücklich sein genügt nicht. Man muss auch wissen, wie.
Es ist nicht leicht, eine Sprache zu finden für den Schmerz.
Wir sind Schläfer im Staub der Vorwürfe gegen uns selbst. Bis zur Gurgel stecken wir voll von Namen, die wir unserem Elend gegeben haben. Das Leben, der Weidegrund, wo Nacht sich nährt.
Das muss unbedingt in Ihren Roman.
Was besitzt man denn am Ende? Den Verlust. Nur das Unmögliche währt ewig.
Das literarische Rätsel auf Bayern 2, geschrieben von Thomas Kastura. Wenn Sie wissen, wer hier im Hotel eingecheckt hat, dann freuen wir uns über Nachricht von Ihnen. Per Post geht das an Bayerischer Rundfunk, Redaktion Kultur Aktuell in 81011 München. Per Mail geht es natürlich auch kulturleben@bayern2.de. Vergangene Woche haben wir nach Bertolt Brecht gesucht. Ulrike Bayer hat das gewusst, unter anderem hat uns geschrieben und kriegt dafür ihr Wunschbuch aus der letzten Sendung nach Hause geschickt. Welches Buch Sie aus dieser heutigen Sendung am meisten interessiert, das sollten Sie uns natürlich auch zurufen, wenn Sie sich melden, denn unter den richtigen Antworten verlosen wir ein Buch aus dieser Sendung. Jean-Marie Gustave Le Clézio ist Literaturnobelpreisträger aus Frankreich. Aber seine Familie hat nicht bloß Wurzeln in der Bretagne, sondern auch auf Mauritius, der früheren französischen Kolonie also. Und deshalb hat dieser Autor ein enormes Interesse an Orten und an Figuren, die von der Kolonialgeschichte geprägt sind. Das war so in den mittlerweile über 40 Büchern, die bisher schon von ihm erschienen sind. Und das ist auch so in seinem neuen Buch, Neues von den Unerwünschten. Heißt es. Jochen Rack hat es gelesen. Ich grüße dich.
Grüß dich, Marie.
Gleich die erste Geschichte in diesem Band führt ja auf die Insel Mauritius. Wovon erzählt diese Geschichte?
Die erste Geschichte, die ist vielleicht sogar irgendwie typisch für die ganze Erzählstruktur von Le Clézio. Da geht es um ein Mädchen im Teenageralter. Das ist ein Waisenkind. Die Mutter ist tot. Man weiß nicht, was genau passiert ist mit der Mutter. Über den Vater, der ist Fischer, da weiß man, der ist verschollen auf See. Dieses Kind wächst also auf bei ihrer Stiefmutter. Das ist kein besonders schönes Leben. Die macht ihrem Namen alle Ehre, denn sie behandelt die Tochter sehr schlecht. Sie hat noch einen Liebhaber, der versucht, sie sexuell zu missbrauchen. Logischerweise ist die Konsequenz eine Flucht. Sie läuft dann von zu Hause weg, geht aufs freie Land, ernährt sich da von Sachen, die sie stehlen kann auf den Feldern, wird dann schließlich von einem mitleidigen Fischer aufgenommen und von diesem dann wiederum in eine Klosterschule gebracht, wo sie sich eben ausbilden soll. Und interessanterweise, trotz aller Schikanen, die sie dort von diesen Nonnen und auch von den Mitschülern erlebt, entdeckt sie dort ihr großes Talent zu singen. Sie hat also eine wunderschöne Stimme und diese Stimme führt dann letztlich dazu, dass diese Geschichte dann auch positiv endet. Ich sag's gleich noch dazu. Dazwischen gibt es noch eine zweite kleine Flucht, die dann von diesem Kloster wegführt, hin zu einer Imkerin, von der sie wiederum ähnlich wie von dem Fischer barmherzig aufgenommen wird. Und weil das so ein zentrales Motiv ist für die ganze Art, wie er erzählt, will ich hier ein ganz kleines Zitat aus dem Buch lesen, auch damit man den Ton ein bisschen nachvollziehen kann. Diese Imkerin, die heißt also Adele, und hier geht es jetzt so: Eines Abends vor dem Schlafengehen erzählte Maurice Adèle alles, wie ihr Vater aufs Meer hinausgefahren und nie wiedergekommen war und vom Leben zu Hause mit ihrer Stiefmutter, die sie wegen jeder Kleinigkeit schlug und vor allem von Zack, diesem perversen Kerl, der sich geschworen hatte, mit ihr zu schlafen. Adèle hörte zu, ohne etwas zu sagen. Sie nahm sie nur in die Arme und drückte sie fest an sich. Später flüsterte sie ihr ins Ohr, »Du bist meine kleine Tochter für immer.« Das ist eine Stelle, die hat mich sehr bewegt und die zeigt eigentlich, dass also hier L'Ecclésio auch immer ans positive Ende denkt und das ist verbunden eben mit dem Mitgefühl der anderen Personen. Am Ende dieser Erzählung gibt es dann durchaus noch eine märchenhafte Wendung, denn dann wird diese Maurice entdeckt mit ihrer schönen Stimme von Prinzessin Christina aus Schweden, die da zu Besuch ist auf der Insel und ihr ein Stipendium in Schweden anbietet, damit sie ihre Stimme besser ausbilden kann.
Jetzt hat man schon so ein Gefühl für die Figuren, die da auftreten. Wie schildert der Autor denn die Insel? Denn das ist ja eine Insel, von der er vermutlich annehmen kann, dass nur wenig in Europa wirklich wissen, wie die aussieht, wie man da lebt, wie der Alltag ist.
Also bekannt ist ja bei uns immer nur die blaue Mauritius, das ist eine Briefmarke. Ich vermute mal, dass in Frankreich mehr Leute sich da auskennen, weil es ja eben Teil des französischen Kolonialreichs war. Für Deutsche sicherlich entlegen. Die Insel ist also östlich von Madagaskar. Ich musste auch erst nachschauen. Es ist also eine tropische Insel mit der entsprechenden Natur dort. Deshalb kann dieses Mädchen auch, wenn sie dann von zu Hause wegläuft, sich zum Teil dann in Höhlen aufhalten, in der freien Natur dort auch überleben. Es ist eine Insel, die auch vom Meer natürlich geprägt ist. Der Vater ist dort Fischer. Und es ist insgesamt eine Welt, die sehr von Ärmlichkeit gekennzeichnet ist. Diese ganze Situation ist natürlich auch eben dadurch bedingt, dass die Insel über die Jahrhunderte hinweg immer kolonial sozusagen regiert war. Zunächst kamen da die Portugiesen, die hatten dann den Stützpunkt. Dann kamen interessanterweise, das habe ich jetzt auch erst im Nachrecherchieren erfahren, dann kamen die Niederländer, dann kamen die Franzosen. Das ist dann auch wiederum verknüpft mit L'Ecclésios Familiengeschichte selber, denn irgendein Urgroßvater von ihm war wohl dann da in der französischen Zeit und zuletzt kamen die Briten. Das heißt also, man kann insgesamt sagen, die ganze Geschichte der Kolonialzeit und der Sklaverei, die spielt als Hintergrund für diese soziale Landschaft da eine große Rolle.
Die Unerwünschten stehen jetzt ja schon im Titel dieses Buches. Sind das die Figuren, die dieses Buch prägt, Unerwünschte? Und sag vielleicht auch noch, an welche Orte uns der Autor sonst führt.
Also eine andere Geschichte, die ist relativ parallel. Das ist gleich die zweite Erzählung zu der ersten Geschichte von der Maurice. Da geht es wiederum um ein vergewaltigtes Mädchen. Also einerseits die Gewalt, die die Protagonisten erfahren, andererseits, dass es auch vielfach eben Kinder sind. Und dieses Mädchen ist also in Mittelamerika unterwegs. Es ist geflohen von Guerilleros, die sie irgendwie verschleppt hatten, um an der Drogenproduktion da irgendwie mitzuhelfen. Dann nimmt sie noch einen Jungen mit und die laufen also auch wieder weg. Also wieder eine Fluchtgeschichte, bis sie zu einem Dorf kommen, wo sie dann von einem älteren Mann wiederum barmherzig, sage ich, gerettet werden. Und auch da ist das Ende eigentlich märchenhaft, denn das Ganze spielt dann am Weihnachtsabend. Es ist also ganz interessant eigentlich zu sehen, wie so christliche Motive in diese Erzählungen einfließen. Eine andere Geschichte und insgesamt sind es 8 Erzählungen. Ja, also die sind so zwischen 10 und 50 Seiten lang, ungefähr in den letzten 20, 30 Jahren entstanden. Einige neu, aber einige wieder veröffentlicht. Und oft nimmt er da die Perspektive, wie ich schon gesagt habe, von Kindern ein. Das sind also Flüchtlingskinder im Libanon unterwegs. Da ist eine Jugendbande, die sich an der mexikanisch-amerikanischen Grenze irgendwie durchschlägt. Und dann sind es, wenn er nach Frankreich zoomt, also insbesondere nach Paris, sind es hier die Leute, die gewissermaßen unterprivilegiert auf den Straßen leben, also entweder Clochards oder auch Leute, die benachteiligt sind, Migranten, Gastarbeiter, Bettler, solche Leute.
Der Autor hat den Nobelpreis 2008 ja auch bekommen, weil er immer sehr besondere Formen für seine Geschichten und für seine Figuren findet. Wie ist es in diesem Buch? Wie ist der Ton? Wie ist der Stil?
Also der Ton hat mir von vornherein sehr gut gefallen. Das ist ja immer so, wenn man anfängt, ein Buch zu lesen, entweder wird man irgendwie berührt von dem Stil und von der Stimmung, die ein Autor erzeugt oder nicht. Hier ist es so, dass der Autor passend eigentlich zu dem Personal, von dem er erzählt, also zu diesen Unterprivilegierten und Ausgestoßenen oder eben Unerwünschten, dass er sehr einfühlsam nah an den Figuren bleibt, dass er sich da irgendwie fast mit Zärtlichkeit in deren Innenperspektive versetzt und da erzählt aus ihrem Leiden heraus im Grunde genommen. Und daher kommt eigentlich aus diesem empathischen Erzählen kommt so ein gewisser elegischer Ton, denn die haben ja alle unglückliche Geschichten. Es sind alles Verwundete, die sich da irgendwie versuchen, im Leben zu behaupten und zu befreien. Und dieser Ton, der passt also ganz gut zu seinem Inhalt. Und es ist eigentlich ein Ton, der ist sehr schlicht, sehr einfach, der ist zurückhaltend. Der Erzähler drängt sich überhaupt nicht in den Vordergrund, sondern der stellt sich eigentlich in den Dienst seiner Figuren. Und das hat mir also auch insbesondere gut gefallen. Das ist kein eitler Autor, sondern auch ein Autor, der selber so barmherzig ist wie teilweise seine Figuren in den Erzählungen. Also für mich große Literatur.
Das sagt Jochen Rack über Neues von den Unerwünschten. Übersetzt von Uli Wittmann, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, kostet das Buch 24 Euro. Und ich sage danke fürs Gespräch.
Ich bedanke mich auch.
Thomas Dothan Dreifuß ist in Haifa in Israel aufgewachsen, aber seit über 10 Jahren schon lebt der Autor in Berlin. Und hier in Deutschland ist er mittlerweile zu einer sehr wichtigen Stimme geworden, wenn es um ein Verständnis des Nahostkonflikts geht oder um ein Verständnis für den Antisemitismus in unserem Land. Jetzt erscheint ein neues Buch von ihm. Kein Heimisch heißt es. Untertitel: Kindheit in Israel, Leben in Deutschland. Was das heißt, kein Heimisch, weiß Beate Meyer-Frankenfeld.
Im Herbst 2023 gab Thomas Dothan Dreifuß Interviews und saß auf Podien, um dem deutschen Publikum den Schock des Terrors zu vermitteln. Die Trauer, die Enttäuschung über jene in der Linken, die das Massaker der Hamas verharmlosen wollten, aber auch seinen entschiedenen Einspruch gegen die Forderung, Gaza zu zerstören. Das Buch, das er dann zu schreiben begann, ist auch unter dem Eindruck des Krieges entstanden.
Also ich habe um mich herum gesehen, wie viele in Israel und auch viele in Deutschland ein Israel sich vorstellen, das es nicht gibt. Seit Jahren schon habe ich mich damit beschäftigt, aber nach dem 7. Oktober hat es mich besonders gestört, weil diese Lücke zwischen dem Israel, das es gibt, und dem Israel, das man sich imaginiert und vorstellt und deshalb auch unterstützt, genau in eine Unterstützung verwandelt wurde, an wirklich entsetzliche Taten. Und deshalb musste ich irgendwas dazu sagen.
Das tut Dothan Dreifuß in seinem neuen Buch auf sehr persönliche Weise. 3 seiner Großeltern kamen als polnische Holocaust-Überlebende nach Israel. Er selbst ist dort geboren, könnte also von Israel im Gefühl der Einheimischkeit erzählen, wie er es nennt. Doch genau dieses Gefühl hat tiefe Risse bekommen.
Für mich auch als Autor, als Literaturmensch, hängt Einheimischkeit auch mit Geschichten zusammen. Und die Geschichten, die ich über meine Herkunft gehört habe als Kind oder später auch, die sind einfach falsch. Also zum Beispiel, ich bin mit dem Gedanken aufgewachsen, dass mein Opa Kiryat Shmona, eine Stadt im Norden Israels, 1948 befreit hatte.
Doch diese Stadt wurde erst einige Zeit später gegründet, an der Stelle eines zerstörten palästinensischen Dorfes. Der geliebte Großvater war also nicht an einer Befreiung, sondern an Vertreibungen beteiligt. Und die wiederum kamen, so Dothan Dreifuß, in der Selbsterzählung Israels nicht vor. Er macht diese Verdrängungen und Überschreibungen an eigenen Erlebnissen fest. Daran, wie er Fragen zu stellen begann, zu den Ruinen alter Steinhäuser etwa. Oder an den Karten seiner Schulzeit, die das Land zwischen dem Fluss und dem Meer abbildeten, als einen Staat, einschließlich Westbank, Gazastreifen und Golanhöhen, mit hebräischen Namen für alle Orte. Es ist eine fundamentale politische Identitätskrise, von der das Buch berichtet. Hier schreibt einer mit spürbarem Schmerz über die Erkenntnis, dass die eigene Normalität auf Täuschungen beruht und die eigene Einheimischkeit die von anderen untergräbt. Dabei bestreitet Dothan Dreifuß nicht die historische Dringlichkeit, nach dem Holocaust einen sicheren Ort für Jüdinnen und Juden zu schaffen.
Was ich bestreite, ist das Format. Das jetzige Format, nämlich auf Kosten einer anderen Bevölkerungsgruppe, eines anderen Volkes und sehr gewalttätig auf ihren Kosten. Nicht nur, dass es unmoralisch, meiner Meinung nach, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg und sozusagen der Ära des Faschismus und solche Nationalismen, sondern das erreicht auch genau dieses Ziel von Sicherheit für Judinnen und Juden eher nicht.
Sein Buch folge keiner Schreibmethode, hält Dothan Dreifuß gleich zu Beginn fest, sondern sei eine verwirrte Suche, ein Lauf durch den Wald. Und es stimmt. Die Kapitel wandern assoziativ von eigenen Erinnerungen zur Politik, von jüdischer Kulturgeschichte zu historischen Ereignissen und zurück in die Gegenwart. Dass der Autor von der Literatur kommt, zeigt sich daran, wie plastisch er konkrete Szenen und Motive setzt. Der ironisch-sarkastische Ton, den das Buch immer wieder annimmt, stört diese Wirkung eher. Thomas Dothan Dreyfus ist ein linker Israeli, ein Kritiker des nationalistischen Zionismus und der Netanjahu-Regierung, einer, der Polemik und Pathos nicht scheut. Man muss nicht jede seiner Positionen teilen, man kann sich auch mehr analytische Nüchternheit in seinem Buch wünschen und manchmal vielleicht weniger Selbsttherapie. Dennoch bringt es gerade in die deutsche Debatte eine wichtige Perspektive ein. Auf die Frage, ob er Beifall von der falschen Seite fürchte, antwortet Dothan Dreyfus:
Das ist auch eine Behauptung, dass vieles von dem, was ich sage oder was wir sagen, wir sind ja auch viele, befeuert so Antisemiten. Ich glaube, dass Antisemiten werden sowieso was finden. Ja? Wir haben es auch historisch gesehen. Antisemiten in kommunistischen Ländern haben behauptet, die Juden sind Kapitalisten und andersrum. Also sie werden was finden. Die brauchen nicht mich für ihre Argumente. So funktioniert einfach Antisemitismus. Es hat ja keine Verbindung zur Wahrheit und zu der Realität.
Kein Heimisch ist ein radikal subjektives, ein unausgeglichenes Buch. Und so sollte man es lesen, als eine Stimme zu einem abgründig komplexen Konflikt.
Eine Besprechung von Beate Meyer-Frankenfeld. Kein Heimisch von Thomas Dothan Dreyfus ist im Propylen Verlag erschienen, 22 Euro. Und damit sind wir bei dem Roman angekommen, der es völlig überraschend auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises geschafft hat. Seine Autorin heißt Ihona Kizay, es ist ihr Debütroman und der Titel besteht aus nur einem einzigen Buchstaben, ein kleines E mit einem Trema drauf. Sarah Malesch hat Ö gelesen.
Eines Morgens wacht die Erzählerin mit einem Splitter im Mund auf. Ein Zahn muss sich im Schlaf gelöst haben durch unbewusstes nächtliches Knirschen. Ihr Zahnarzt diagnostiziert sogenannten Bruxismus, eine obsessive Bewegung der Kiefergelenke, die zur Abnutzung der Zähne führt.
Ich hätte ihm gerne erzählt, neulich habe ich gelesen, man könne den Mund als Gefängnis begreifen. Die Zähne sind bewaffnete Hüter des Mundes, hieß es dort. In diesem Raum ist es wirklich eng. Er ist das Urbild aller Gefängnisse. Ich hätte sagen wollen, ich habe die Wörter zu lange gefangen gehalten und jetzt ist es zu spät.
Schon die ersten Seiten des Romans geben Aufschluss darüber, worum es im Folgenden gehen wird. Um Sprachlosigkeit und erlerntes Schweigen, deren Wurzeln bis in den Kosovo-Krieg Ende der 90er Jahre reichen, aber auch mit dem Fremdheitsgefühl als Kind in der Diaspora in Deutschland zusammenhängen.
Letztendlich ging es mir darum, eine Sichtbarkeit darzustellen für das, was unaussprechbar scheint. Und das sind Kriegstraumata, das sind schmerzhafte Erfahrungen, die unausgesprochen geblieben sind.
Das Schweigen wird zur Überlebensstrategie für die Erzählerin. Etwa, als sie mit ihren Eltern noch vor dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien an der Grenze zu Serbien angehalten wird. Ihr Vater gibt ihr zu verstehen, dass sie ihr Albanisch verstecken müssen. Und das Schweigen schützt sie vor dem Unaussprechlichen, wenn die Erzählerin in der deutschen Grundschule während des Kosovo-Kriegs von ihrer Lehrerin aufgefordert wird, zu erzählen, was denn da los sei.
Alle sahen mich an. Sahen mir dabei zu, wie ich mit aller Mühe versuchte, Worte zu finden, für etwas, das mich betraf, aber das ich nicht verstand, von dem ich nur eine dunkle Ahnung hatte, und diese Ahnung zerrüttete jeden Satz, den ich hätte bilden können. Ich sah Frau Wagner an, bis auf meine Lippe, damit sie nicht zitterte.
In der Darstellung von Sprachlosigkeit ließ sich die Autorin von Heinrich von Kleist inspirieren, dessen Werke sie während ihres Germanistikstudiums zu lieben lernte.
Wenn man seine Figuren sieht, dann sind das oft Figuren, die nicht sich mit Mitteln der Sprache ausdrücken, sondern gewissermaßen mit Gebärden. Wie können Figuren eigentlich sprechen, wenn die Worte fehlen und wenn die verbale Sprache versiegt? Und das ist eben der Körper, der spricht, weil der Körper vergisst nicht.
Der Körper der Erzählerin vergisst auch ihren Großvater nicht, auf den sie vergeblich wartet, als sie nach dem Krieg mit ihrer Familie zurück in den Kosovo reist. Die Familie erklärt ihr nichts, sucht nur seinen Namen auf einer Gedenktafel des Dorfes, ohne ihn zu finden. Seine Überreste wurden anonym verscharrt, wie es mit so vielen Opfern des Krieges geschah. Der Versuch einer vollständigen Auslöschung. Yehona Kitzais Erzählerin macht sich auf die Suche nach diesen Leerstellen in ihrer Biografie, nach der Ursache für ihre Sprachlosigkeit. Dabei stößt sie in Deutschland immer wieder auf Unwissen und Ignoranz. Mal zeigen sich die Menschen betroffen, mal scheint der Konflikt sie nur entfernt zu interessieren. Anders als diese haben die Opfer hingegen keine Möglichkeit, sich zu distanzieren. Als ihre Cousine Spresa aus dem Kosovo in Deutschland zu Besuch ist, kommt bei einem Mittagessen der damalige NATO-Einsatz zur Sprache. Elias, der deutsche Freund der Erzählerin, erinnert sich an die kontroverse deutsche Diskussion, die dem Einsatz ohne UN-Mandat vorausging. Spresa hingegen versteht nicht, was an der Verteidigung von Menschenrechten falsch sein soll.
What's wrong with taking the side of the victims? Do people here think that humanitarian help only means sending flour, oil and sugar?
Nur Hilfsgüter zu senden und keine Soldaten reiche nicht, meint Spresa. Genau dieses Spannungsfeld zwischen direktem und indirektem Betroffensein vom Krieg wollte Yehona Kitzai mit dem Buch ausloten.
Mir geht es in meinem Buch im Grunde um eine Zwischenperspektive. Die Erzählerin ist nämlich eine, die den Kosovo-Krieg nicht aus nächster Nähe erlebt, sondern eben aus der Diaspora, aus Deutschland heraus, das heißt aus dem Sicheren heraus.
Im Verlauf des Romans findet die Erzählerin immer mehr aus der Sprachlosigkeit heraus. Ö ist ein Roman über Leerstellen, den Versuch der Auslöschung und die Widerstandskraft der Sprache. So streut Kitzai auch immer wieder Sätze auf Albanisch in die Erzählung ein. Im Albanischen, so erklärt die Erzählerin ihrem Freund Elias, hat der Buchstabe Ö keinen Laut, wenn er am Ende eines Wortes steht. Und trotzdem ist er für das Wort wichtig. Er verändert die Aussprache, die Bedeutung. Das, was scheinbar verschwunden ist, bleibt ein wichtiger Teil von uns.
Ö, so heißt der Roman von Yehona Kitzai, erst im Waldstein Verlag erschienen. 22 Euro kostet er. Und ob dieser Roman mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wird, das wissen wir in einer Woche zum Start der Frankfurter Buchmesse. Und bis dahin sag ich danke fürs Zuhören. Das war das Büchermagazin